Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Wow, da liest der Prophet Amos den Leuten ganz schön die Leviten. Ich kann eure Gottesdienste nicht mehr leiden, richtet er ihnen von Gott aus. Naja, ob wir uns diesen Schuh heute tatsächlich anziehen müssen? Was wollte Amos eigentlich? Was hat ihn so gestört? Die Antwort auf diese Frage hilft uns beim Nachdenken darüber, weshalb wir überhaupt an Gottesdiensten teilnehmen. Was treibt uns an? Das müssen wir uns mal selbstkritisch fragen. Und Amos bringt uns da auf eine ganz bestimmte Spur. Gute Impulse beim Zuhören wünscht Andreas Ross. Heute wird's etwas ungemütlich, liebe Gemeinde, das habe ich vorhin schon angekündigt. Das liegt daran, dass wir heute Worte des Propheten Amos als Grundlage haben für die Predigt. Und der Prophet Amos, na, das ist schon lange her. Wir können ziemlich genau datieren, wann er gelebt hat und gewirkt hat, weil er hat's aufgeschrieben. Es ist die Zeit 760 vor Christus. Jetzt müssen Sie mal überlegen, also 760 vor Christus, das ist fast 2800 Jahre her. 2800 Jahre. Und wir sind heute zusammengekommen, um darauf zu hören. Viele Leute in Kuppingen finden das ganz seltsam, dass sich die Christen mit Worten beschäftigen, die fast 3000 Jahre alt sind. Und wir müssen immer mehr erklären, weshalb wir das machen. Ich selbst sage, naja, dass Worte nichts mehr oder zu alt sind oder veraltet sind, das kommt doch drauf an, was geschrieben steht, oder? Kommt doch drauf an, worum es geht. Und in unserem Fall kommt es auch drauf an, wo es steht, nämlich in der Bibel. Es ist ein Gottes Wort. Aber schauen wir doch mal, ob diese 2800 Jahre alten Worte noch was zu sagen haben für uns. Also, Amos. Amos kam nicht als Prophet auf die Welt. Der war ein Hirte, er hatte seine eigene Herde mit Kleinvieh, um die hat er sich gekümmert. Er war also ein Kleinunternehmer und von der hat er gelebt und die hat er gehegt und gepflegt. Und eines Tages hat Gott zu ihm gesagt, Amos, ich brauche dich, habe einen Auftrag für dich als Prophet. Musst ja wahrscheinlich umschulen. Die Zeit damals, 760 vor Christus, war eigentlich eine politisch stabile Zeit. König Jerobeam II., gell? Ein Könner seines Fachs, der dafür gesorgt hat, dass es Wohlstand gab im Land. Und es ging den Leuten auch wirklich gut, kann man echt sagen. Naja, den einen mehr als den anderen. Die Reichen wurden in dieser Zeit immer reicher. Die Einflussreichen haben immer mehr Macht dazu gewonnen. Und die Armen wurden immer ärmer und immer machtloser. Warum? Weil die Reichen die Situation ausgenutzt haben. Die haben getrickst, wo es nur ging. Also wenn sie gemerkt haben, dass jemand sich nicht wehren kann, weil er oder sie zum Beispiel keine Fürsprecher mehr hatte, war damals bei den Witwen so. Dann haben sie mit allen Möglichkeiten versucht, das, was diese Witwe noch hatte, das Haus, die Grundstücke, an sich zu reißen. Die haben da plötzlich Sondersteuern erlassen, die Leute in die Schuldsklaverei getrieben und dann haben sie ihre Schergen geschickt und die Frauen aus dem Haus werfen lassen, aus dem eigenen Haus werfen lassen und gesagt, das ist jetzt meins. Und die Händler haben auf dem Markt die Gewichte gefälscht, damit sie mehr abkassieren konnten. Und wenn sie jemand angezeigt hat, dann haben sie den Richtern ein bisschen was zugeschoben und gesagt, hey, komm, du bist doch auf meiner Seite, oder? Amos hat das angeprangert mit so deutlichen Worten. Er hat gesagt, hey ihr hasst diejenigen, die für die Wahrheit stehen. Ihr habt einen Hass auf die, die sich nicht bestechen lassen. weil sie es immer wieder versucht hatten. Das war die Situation. Und dann wollte Gott durch Amos als sein Sprachrohr den Leuten mal richtig Bescheid sagen. Und die Bibelausleger stellen sich das so vor, es war so ein Gottesdienst am Feiertag. Ich karikiere es ein bisschen. Gell? Die Reichen und Schönen sind zusammengekommen, um einen Gottesdienst zu feiern. Da gab es Opfer, das gehörte dazu. Und natürlich war so Pflichtopfer vorgeschrieben, aber die Reichen konnten immer noch eine Schippe drauflegen, weil sie hatten es ja. Gell? Sie hatten es ja von den anderen genommen. Und dann konnten sie nochmal so ein richtig fettes Mastkalb zum Opfer bringen. Das war für die gar kein Problem, das haben sie auch gern gemacht. Und dann platzt Amos in solch einen Gottesdienst, geht nach vorne, schiebt den Priester mal auf die Seite und sagt zu den Leuten, hört her, Gott lässt euch Folgendes ausrichten. Ich hasse und verachte eure Feste und mag eure Versammlungen nicht riechen. Fürwahr, wenn ihr mir Brandopfer darbringt, dann habe ich daran keinen Gefallen, auch nicht an euren Speisopfern. Und euer fettes Schlachtopfer sehe ich nicht an. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder. Ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Ich habe es aus der Luther-Übersetzung vorgelesen mit einer kleinen Änderung, weil ich der Meinung bin, dass man den Vers 22 ein bisschen anders übersetzen muss, so wie Sie es jetzt gehört haben. Also, das sind harte Worte. Das ist der geballte Zorn Gottes. Und lassen Sie mich, bevor ich irgendwas anderes sage, zwei Dinge vorausschicken. Erstens, Sie sind nicht die alten Israeliten vor 2800 Jahren. Wir alle sind Kubingen 2024. Wir sind nicht diese Leute. Wir haben nicht getan, was die getan haben. Mal sehen, ob das uns trotzdem was sagt. Also ich bin nicht mehr sicher, ob heute die richtigen Leute in der Kirche sind, die das hören sollten. Aber ich habe gedacht, naja, ich bin ja hier, deswegen ist einer da, den es echt betrifft. Und das Zweite, was ich vorausschicken will. Ich bin nicht Amos. Ich tapp jetzt nicht in die Falle und erliegt der Versuchung, dass ich mich jetzt mal als Prophet aufspielen kann und Ihnen mal die Meinung geigen kann, was ich immer schon mal sagen wollte. Der Versuchung erliege ich nicht. Ich bin kein Prophet, ich bin ein gut bezahlter Kirchenbeamter und das sollte man wissen, von welcher Position aus man redet. Nein, mir geht's genau wie Ihnen. Ich höre mit Ihnen gemeinsam auf Gottes Wort. Und dann wollen wir doch mal sehen, was das Wort Gottes uns vielleicht zu sagen hat. Ich will zwei Fragen stellen heute. Erstens, was genau hat Gott eigentlich so aufgeregt? Ist doch erstmal alles ganz gut. Die Leute kommen ihren religiösen Pflichten nach, die treffen sich zum Gottesdienst, die bringen Opfer dar, die singen Lieder, es gibt Musik, auch Instrumentalmusik, wird hier alles erwähnt hier. Machen wir doch auch alles, also bis auf die Opfer. Naja, der Knackpunkt war vielleicht, was die Leute im Alltag gemacht haben. Im Alltag haben sich die Leute einen Dreck um Gottes Gebote geschert. Die haben die anderen ausgebeutet nach Strich und Faden. Die haben betrogen, ich habe es Ihnen geschildert, auf dem Markt mit den gefälschten Gewichten. Die haben versucht, die Richter zu bestechen. Die haben sich auf Kosten anderer bereichert. Und wenn die Leute dann am Feiertag zum Gottesdienst zusammenkommen und sagen, jetzt begegnen wir Gott, dann hat Gott gesagt, nein, tut ihr nicht. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Die Opfer, die sie gebracht hatten, sollten ja Gott gefallen. Und ich gehe noch weiter. Die wollten Gott mit ihren Opfern beschwichtigen. Ja? Also Das Ziel war, wir tun was Gutes für dich und du lässt uns dafür machen. Also letztlich war das Ziel, dass Gott sich aus ihrem Alltagsleben raushält. Hier im Tempel ist Gott. Kennen Sie den alten Spruch? Christ ist Christ und Geschäft ist Geschäft. Vielleicht ist die Haltung doch noch nicht ganz ausgestorben. Die Leute wollten sonntags Gott loben und haben werktags sein Wort mit Füßen getreten. Hey, das geht nicht. Die Leute wollten am Feiertag Gott Opfer bringen und haben werktags andere Leute zum Opfer gemacht. Und dann hat Gott gesagt, nee, da komme ich mir vergackeiert vor. Stellen Sie sich vor, das ist wie wenn Sie praktisch auf ein Grundstück gehen wollen, da sitzt aber ein Wachhund drauf. Aber Sie sind ja vorbereitet, gell? Wir haben Knochen dabei, werfen dem Wachhund hin, damit er abgelenkt ist und Ruhe gibt, dann können wir vorbei. Und so haben die Leute gedacht, gehen wir mit Gott um. Den ein paar Opfer und dann ist er zufrieden und lässt uns machen. Aber wenn man so denkt, dann macht man Gott ja so klein. Man macht ihm sich selbst zu Diensten, versucht man wenigstens, um von dem ungerechten eigenen Leben abzulenken. Und Gott hat den Leuten gesagt, so nicht, ihr macht eure Gottesdienste nicht um meinetwillen, ihr macht es um euretwillen, damit ihr selbst zufrieden seid. So, und jetzt habe ich gesagt, dass wir sind nicht die Leute von damals. Gell? Wir leben 2800 Jahre später. Und es ist vielleicht noch eine Spur weiter, als ein extra Schritt, dass wir uns überlegen, naja, was von dem, was Amos damals angeprangert hat, ist heute auch noch ein Problem. Also schauen wir mal, stellen wir doch mal selbstkritisch die Anfrage an uns. Wie ist das? Kommen wir hier im Gottesdienst zusammen und wollen Gott begegnen und Gott sagt, für euch bin ich nicht da. Ist das so? Ich weiß nicht, was Gott heute zu uns sagen würde. Vielleicht würde Gott sagen, also von Leuten, die ihre Kinder vernachlässigen und das ganze Wochenende vor die Glotze hocken oder vors Handy und am Montag ohne Frühstück und ohne Vesper in die Schule schicken, von solchen Leuten lasse ich mich nicht anbeten. Oder vielleicht sagt Gott von einer Gesellschaft, die gut ausgebildete Fachkräfte aus dem Ausland gern holen will, obwohl die dann in ihren Heimatländern fehlen, aber die eigenen Jugendlichen vor Ort, die vielleicht lernschwach sind und denen immer mehr soziale Kompetenz abhanden kommt, nicht alles in die reinstecken, um die zu fördern und um die so weit zu bringen, dass sie einen wertvollen Dienst für die Gesellschaft leisten können. Von solchen Leuten, von solch einer Gesellschaft lasse ich mir keine Lieder singen. Oder vielleicht sagt Gott von einer Kirchengemeinde, die sich nur selber feiert und nicht die Einsamen im Blick hat im Dorf, die man nicht mehr sieht und nicht die Leute, die schwierig sind im Umgang, die verbittert sind und die vielleicht wirklich enttäuscht vom Leben sind, die gar nicht mehr im Blick hat. Von solch einer Kirchengemeinde brauche ich auch keine Gottesdienste. Was, wenn Gott so mit uns redet? Ich weiß es nicht. Ja? Ich weiß es nicht, was Gott zu uns sagt. Und ich erlaube mir auch kein Urteil. Sie sind alle selbstdenkende Menschen. Sie können sich ihre eigenen Gedanken machen. Und das, was den Impuls, den Amos setzt, weiterspinnen. Ich weiß nur eins, dass Amos damals ausgerechnet im Gottesdienst gestört hat und den Leuten im Gottesdienst die Meinung gesagt hat, das war volle Absicht. Denn hier im Gottesdienst ist genau der richtige Ort, um einen Impuls für den Alltag zu bekommen. Unsere Gottesdienste sind doch nicht abgehoben und fern von jeder Realität. Hier ist der Ort, in dem wir Impulse für den Alltag bekommen, auch wenn es mal was Unbequemes ist und was Kritisches ist. Und sehen Sie, dann denke ich, wenn wir heute sagen, ja, Gott, ich will mich nochmal neu auf den Weg machen und alles daran setzen, dass du in meinem Alltag das Sagen hast und dass ich die Menschen um mich herum sehe und wahrnehme, dann hat Amos doch sein Ziel erreicht, auch wenn 2800 Jahre vergangen sind. Dann ist er doch zum Ziel gekommen. Unser Gottesdienst ist der Ort, an dem wir Impulse für den Alltag bekommen. Hey, und wenn das nicht so ist, liebe Kubinger, ja, dann sagen Sie Bescheid, dann müssen wir das umbauen. So muss es nämlich sein. Und sehen Sie, dass der Alltag der Ort für den Impuls, der Gottesdienst der Ort für den Impuls im Alltag ist und gleichzeitig der Ort, an dem wir Gott anbeten. Und dass wir das zusammenbringen müssen, das ist das eine, was ich mir von Amos sagen lasse. Und jetzt gibt es noch was anderes, was mir wichtig ist heute Morgen. Nämlich die zweite Frage, wie erleben wir eigentlich Gott in diesen Worten? Das ist eine wichtige Frage. Also wenn man das erstmal so hört, dann zieht man den Kopf ein und zuckt zusammen, gell? Erschreckt über Gott und denkt, oh, der meint es wirklich ernst. Ja klar, wenn man Gott so behandelt wie so ein Wachhund, den man im Knochen hinwerfen kann und dann ist er zufrieden, das ist ja klar, dann passt das nicht. Aber wissen Sie, nach diesem Schreck sehe ich auch noch etwas anderes. Weil ich nämlich gelesen habe, wie Amos hier redet, also im Prinzip redet er ja für Gott, gell? Was Gott hier zu sagen hat. Und wie er das sagt, ist Ihnen das aufgefallen, dass Gott hier mit allen Sinnen da ist, voll da ist? Ich kann eure Versammlungen nicht mehr riechen. Ich kann eure Opfer nicht mehr sehen. Ich kann eure Lieder nicht mehr hören. Mit allen Sinnen riechen, sehen, hören, ist Gott da und nimmt wahr, was die Leute machen. Aber das heißt doch, tatsächlich ist Gott da. Und mit allem, was er kann, auf allen Wegen, die es gibt, nimmt er uns wahr. Und das ist doch genau das, was wir eigentlich brauchen und wozu wir heute Morgen hergekommen sind. Genau das brauchen wir. Wenige Zeilen vorher im Amos-Buch, da lässt Gott durch Amos sagen, sucht mich, so werdet ihr leben. Das will Gott, dass wir leben, dass wir ihn suchen und leben. Und Gott kriegt mit, wie es uns geht. Er sieht, woran wir leiden und er weiß, wie wenig Kraft wir haben und wie sehr wir Trost brauchen. Da ist der Mensch, der letzte Woche eine verheerende Diagnose bekommen hat und völlig am Boden zerstört und echt durch den Wind. Und Gott sagt, ich weiß, ich war dabei, als der Arzt dir das gesagt hat. Da ist der Mensch, der rote Augen hat vom Weinen seit 2 Monaten, jeden Tag, weil er gemobbt wird und alle gegen ihn sind. Zumindest so erlebt er es. Und Gott sagt, ich habe es gesehen, ich stehe ja jedes Mal an deiner Seite. Da ist der Mensch, der verzweifelt ist, weil der liebe Mensch, für den er da sein will und wirklich sich kümmern will, wütend die Tür hinter sich zugeschlagen hat und rausgegangen ist. Und Gott sagt, ich habe es gehört und mir dröhnen auch jetzt noch die Ohren. Gott hört uns, Gott sieht uns, Gott kann uns riechen. Er ist bei uns und er will, dass wir leben. Gott schenkt uns das wahre Leben. Wissen Sie, das Leben, das so diesen tiefen Frieden in einem gibt. Das Leben, dieses, das Leben, das auch noch Bestand hat, wenn es einem den Boden unter den Füßen wegzieht. Gott schenkt uns dieses Leben. Er ist bei uns und er nimmt uns wahr. Ja, Amos hat recht, Gott lässt sich nicht ins Bockshorn jagen. Und Gott findet sich mit dem Unrecht nicht ab, der schaut nicht einfach zu und denkt, naja, ist halt so, habe ich irgendwie den Menschen falsch programmiert oder sowas, so ist Gott nicht. Gott findet sich mit dem Unrecht nicht ab und er erwartet von uns, dass wir Recht und Gerechtigkeit strömen lassen, wie es heißt. Wissen Sie, und wenn man das mal wörtlich übersetzt aus der Bibel, also Luther macht ja schon gut, gell? Aber wenn man jetzt mal dieses Strömen wörtlich übersetzt, das ist viel zu lasch, das ist viel zu lahm. Hier steht, Recht und Gerechtigkeit soll sich wälzen durch das Land. Also nicht Ströme wie Wasser, sondern da ist eine Flutwelle gemeint. Im Ahrtal würde ich das nicht so sagen jetzt, aber das ist eigentlich gemeint an dieser Stelle. So stark wie eine Flutwelle auf einen zukommt, kennen Sie das eigentlich in Israel, die Wüste Negev, gell? Da gibt es Wadis, Wadi heißen die, das sind Halbtrockentäler. Also die sind nicht auf der einen Hälfte trocken, sondern die sind mal trocken und wenn es geregnet hat, führen die Wasser. Und wissen Sie, da steht man in einem solchen Trockental und plötzlich hört man so ein Rumpeln, ja, weil es nämlich ein paar Tage vorher geregnet hat, und zwar ziemlich weit weg. Aber dann sammelt sich das Wasser und das Wasser bricht dieses Tal entlang und kommt wie eine Flutwelle auf einen zu. Da muss man echt schnell aus dem Weg gehen. Und so sagt Gott, so wie so eine Flutwelle sich durch das Tal wälzt, so soll bei euch Gerechtigkeit strömen und Recht. Das ist also nichts, was man vielleicht noch eine halbe Stunde nach Feierabend machen kann. Das ist etwas, was richtig anstrengend ist und wo man sich einsetzen muss mit allen Kräften, die man hat. So meint Gott das, dass Recht und Gerechtigkeit strömen bei uns. Aber Gott kennt uns und Gott hat für uns, von denen er weiß, wie schwach wir sind, Hoffnung. Überlegen Sie sich das mal. Gott hat Hoffnung für uns. Er sagt schon, geh den Weg der Gerechtigkeit. Aber er sagt zu uns genauso, hey, vergiss nie. Du da oben, vergiss nie, zu mir kannst du kommen, sagt Gott. Ich nehme dich so, wie du bist. Ich nehme dich an. Bei mir darfst du sein. Das sagt Gott zu uns. Und das ist genauso wahr, wie Gott Gerechtigkeit will. Er sagt, sucht mich, so werdet ihr leben. Und Jesus, ich lebe und ihr sollt auch leben. Amen.